Mir ging es wirklich darum, in den Bergen auch sich ein Stück selbst zu finden. Bei den Trekking-Erkundungen, die ich dann über die Jahre gemacht habe, habe ich dann oft gemerkt, so nach dem zweiten, dritten Trekking-Tag, da hat sich bei mir innerlich was verändert. Also mein ganzes Denken, mein Reflektieren, meine Wahrnehmung auch durch die Natur, das sind dann plötzlich bei mir Dinge aus, ich sage es mal so ein bisschen aus der Tiefe aufgestiegen, die man halt im Alltag oft gar nicht zulässt oder nicht denken mag. Und da bin ich oft auch mit tollen Ideen wieder nach Hause gekommen, weil ich dachte, wow, das machen wir jetzt dann. Was ist wirklich eine wertvolle Reise für mich? Das Sammeln von Highlights oder wirklich irgendwo sein. Wie verhalte ich mich auch im Land? Trage ich selber auch was bei zum Thema Begegnung, zum Thema Gastfreundschaft? Oder konsumiere ich sozusagen diese Welt wie eine Art Disneyland?
Moin und herzlich willkommen zurück bei Frei Raus, dem Podcast für mehr Freiheit und Abenteuer in unserem Leben. Herzlich willkommen zurück, weil diese Folge die erste ist nach einem kleinen Sommerbreak, das wir gefüllt haben mit einem vierteiligen Costa Rica-Spezial über unsere Rundreise in diesem Land. Solltest du da noch nicht reingehört haben, dann kannst du das natürlich gerne noch tun. Aber jetzt ist der Frei-Raus-Podcast mit den normalen, in Anführungszeichen, Folgen zurück. Und darüber freue ich mich sehr. Das bedeutet auch, ich bin zurück. Wir sind zurück aus Costa Rica. In den vergangenen Wochen und Monaten hat dieses Thema Costa Rica ja sehr die Inhalte auch des Podcasts bestimmt, weil wir eine längere Zeit dort waren. Das wird sich jetzt wieder ändern. Wir werden uns jetzt wieder neuen Abenteuern widmen. Dass die Sommerpause, dieses Sommerbreak jetzt vorbei ist, bedeutet natürlich nicht, hoffentlich nicht, dass der Sommer schon vorbei ist. Ich wünsche dir und uns allen, dass da noch schöne, zumindest Spätsommertage auf uns warten. Wir werden mit der heutigen Folge das Thema Costa Rica ausschleichen lassen. Es wird noch reinstrahlen in diese Folge. Ich werde unter anderem gleich nochmal kurz erzählen, wie es mir nach dem Surfunfall, den ich ja eine Woche vor unserer Rückreise dort in Costa Rica hatte, ergeht und was von diesem Unfall ich mitgebracht habe, zurück nach Deutschland. Vor allem haben wir aber in der heutigen Folge einen sehr interessanten Gast. Einen Gesprächspartner, der ganz, ganz viel erzählen kann, zum Thema Reisen, weil er wie kaum jemand die Reisebranche kennt. Er hat für uns heute einige konkrete, handfeste Tipps, wie wir besser reisen können. Er wird aber auch sehr eindrücklich aufzeigen, welche Verantwortung wir als Gesellschaft beim Thema Reisen haben, welche Verantwortung auch Reiseanbieter zum Beispiel haben. Er wird zum einen erklären, warum auch Fernreisen ein wichtiger Beitrag zum nachhaltigen Reisen sein können. Und das liegt ja jetzt erstmal nicht auf der Hand. Das ist eine ganz interessante Perspektive. Er wird uns aber auch erklären, wie Fernreisen aussehen sollten, damit sie nachhaltig sind. Unser Gast heute heißt Manfred Heubel. Manfred ist erster Vorsitzender beim Forum Anders Reisen, in dem sich nachhaltige Reiseanbieter in Deutschland zusammengeschlossen haben, war viele Jahre Vorsitzender der Sir Edmund Hillary Stiftung in Deutschland und fast ein halbes Jahrhundert Geschäftsführer bei Hauser Exkursion. Hauser Exkursion, möglicherweise klingelt es jetzt bei dir, war Partner des Freiraus Costa Rica Specials. Und bevor ich eine solche Partnerschaft eingehe, gucke ich mir natürlich immer ganz genau an, was ist es denn für ein Unternehmen, mit dem ich da eine Partnerschaft mir vorstellen könnte oder eben auch nicht vorstellen könnte? Bei Hauser habe ich sofort gesehen, das ist ein super interessanter Typ, dieser Manfred Heubel, der da all die Jahrzehnte bis heute die Geschicke und ja auch die Ausrichtung, die Vision dieses Unternehmens geprägt hat. Und habe direkt gesagt, wenn wir durch sind mit diesem Costa Rica Special, was ja auf diese Reise ausgerichtet war, dann möchte ich mit dem Manfred nochmal ein Gespräch führen für den Freiraus-Podcast. Insofern ist das hier keine gekaufte Folge, sondern es ist eine sehr, sehr inhaltlich getriebene. Ich wollte super gerne einfach mit Manfred sprechen, um mehr von ihm zu erfahren über das Reisen allgemein und natürlich auch darüber, wie Hauser das so macht, weil Hauser einfach sehr, sehr besonders aufgestellt ist und da eine große Verantwortung auch übernimmt. Aber dazu werden wir natürlich jetzt heute in der heutigen Folge auch ein bisschen mehr erfahren. Ich habe gerade gesagt, ich gehe nochmal auf meinen Surfunfall kurz ein, auch wirklich nicht in der Länge, sondern nur ganz kurz, weil mich immer wieder auch Fragen dazu erreichen. Ich war jetzt gerade hier in Deutschland nochmal bei einem Spezialisten und habe so ein 3D-Bild von meinem Gesicht machen lassen und das alles einmal checken lassen, damit ich ausschließen kann, dass da nicht noch irgendwas Unentdecktes, was möglicherweise Folgen hat. Ich hatte mir die Fäden noch ziehen lassen an unserem Abreisetag in Costa Rica. Das tat sau weh, hat aber gut funktioniert und hat mich erstmal befreit von diesen, das waren wirklich so wie so Borsten, die ja auch auf der Innenseite der Lippe, also im Mundraum, da rausguckten und immer meine Zunge sehr gereizt haben und ich dann immer so kleine Stellen an der Zunge hatte, das einfach mega unangenehm war. Und die kamen dann schon mal raus, das war ganz schön. Den Flug habe ich auch gut überstanden und die Ärztin hier in Deutschland sagte, es war die erste gute Nachricht, dass diese Nähte sehr, sehr gut gemacht wurden in Costa Rica, obwohl das ja wirklich im Prinzip ein Dorfarzt war, bei dem ich da war, der hat das gut gemacht, obwohl er auch alleine war. Der hat diese Operation ja ganz alleine durchgeführt. Vor allen Dingen wurde ich ja hinter der Oberlippe auch noch genäht, ziemlich weit im Mundraum drin. Und das musste er ganz alleine machen. Er hatte ja niemanden, der da diese Lippe hochgehalten hat, damit er da nähen kann. Also das war wirklich gute Arbeit, was jetzt hier in Deutschland nochmal bestätigt wurde. Ich habe so unter der Lippe außen noch eine Stelle, das ist wie so ein Rubbel, der jetzt gerade nicht schön aussieht, muss man gucken, wie der weiter verheilt, also am Ende der Narbe. Aber das wird dann in einigen Monaten möglicherweise nochmal, ja, vielleicht weggemacht oder auch nicht, wenn sich das zurückgebildet hat. Das warten wir mal ab. Das 3D-Bild, was erstellt wurde von meinem Gesicht, von meinem Kopf und Kiefer, das hat gezeigt, dass die Kiefernhöhlen nicht beschädigt sind. Also Wangenknochen und so weiter, das ist alles heile und unversehrt. Allerdings gibt es so am Ansatz von der Nase unten, also außen an den Nasenflügeln, wo die beginnen, auf der einen Seite ein paar Absplitterungen beim Knochen. Wie so eine Art Bruch, so ein bisschen weggebröckelt, weggesplittert, aber auch jetzt nicht so, dass man da irgendwie was machen könnte. Also da kann man nicht beigehen operativ und da irgendeine Platte einsetzen. Dafür ist das alles viel zu klein. Auch das beobachten wir jetzt mal, wie sich das weiterentwickelt. Das ist aber der Grund, warum ich da immer noch eine Schwellung habe an dieser Stelle und das auch sehr empfindlich ist. Das ist das eine und dann ist einfach noch ein Zahn oben. Taub, also der ist momentan tot, vielleicht kommt er nochmal wieder, aber das fühlt sich so sehr merkwürdig an, weil ich da eben kein Gefühl im Zahn habe und auch das müssen wir jetzt beobachten, entweder der kommt wieder oder der kommt nicht wieder, dann verfärbt sich so ein Zahn irgendwann so gräulich und dann müsste man möglicherweise eine Wurzelbehandlung machen, um eine Entzündung da zu verhindern. Aber das ist jetzt erstmal Zukunftsmusik. Da werden nochmal Wochen und Monate ins Land gehen, bevor es da eine weitere Entscheidung gibt. Ich bin aber sehr froh, natürlich, dass ich weiß, was los ist, dass ich einschätzen kann, wenn da noch Schmerzen sind, woher die kommen und natürlich auch, dass nicht mehr passiert ist. Man kann jetzt immer sagen, das war Pech, dass das passiert ist und dass es mich so hart erwischt hat. Aber natürlich habe ich auch Glück gehabt, weil es hätte mich auch noch härter erwischen können. Zumindest sind meine Zähne alle noch drin und ich bin bei Bewusstsein wieder an Land gekommen, da aus dem Wasser, aus den Wellen. Ich habe nichts ins Auge gekriegt, ich habe nicht die Finne durchs Gesicht gezogen bekommen, sondern eben nur die Bordkante ins Gesicht. Auch mit der Finne hätte das möglicherweise dann nochmal anders ausgesehen. Insofern geht es mir gut, ich kann wieder sprechen, auch wieder ohne Strohhalm trinken. und ganz gut essen. Alles wunderbar. So, jetzt wollen wir aber in diese Podcast-Folge reingehen. Das machen wir auch. Bevor wir das tun und Manfred Heupel begrüßen, atmen wir aber noch einmal tief durch. Sommerzeit ist ja immer auch Bergzeit, oder? Vielleicht warst du schon in den Bergen, vielleicht hast du noch eine Tour vor dir, vielleicht hat es diesen Sommer nicht geklappt und du gehst jetzt im Spätsommer noch oder nimmst dir was vor für nächstes Jahr, für irgendwann demnächst. Ich finde immer wichtig, die Dinge nicht zu weit in die Zukunft zu schieben und zu sagen, irgendwann einmal, sondern das möglichst konkret zu machen. Wenn du konkret planen möchtest für die Berge oder Inspiration suchst, vielleicht auch Infos und Tipps suchst, Wissen suchst, Expertenwissen, zum Beispiel zum Thema Ausrüstung, dann ist das Alpin-Magazin eine wirklich gute Adresse. Das Alpin-Magazin gibt es gedruckt, aber auch mit einem großen digitalen Angebot unter alpin.de. Seit einiger Zeit kannst du auch ein digitales Abo abschließen bei Alpin und bekommst dann exklusiven Zugang auf einen riesigen Pool an Informationen und Inspiration. Inhalte, die nochmal tiefer gehen als die, die ohnehin schon frei verfügbar auf der Website sind. Und einen Zugang zu den Printausgaben, also das digitale Printarchiv der letzten 5-6 Jahre. Das bekommst du über dieses digitale Exklusivangebot Alpin Plus. Und als Frei-Raus-Hörerin kannst du dieses Angebot testen zu einem wirklich guten Preis und zwar für 99 Cent 2 Monate lang. Solltest du das noch nicht getan haben, Alpin ist ja schon länger Werbepartner hier im Podcast und ich habe da schon öfter drauf hingewiesen, dann mach das. Ich leg dir das wirklich ans Herz, das auszuprobieren. Für 99 Cent kannst du da wirklich nichts falsch machen und du verpflichtest dich ja erstmal zu nichts. Wenn dir das dann nicht gefällt, wenn dir das nicht zusagt, dann musst du auch kein weiteres Abo abschließen beziehungsweise dieses Abo weiterlaufen lassen. Alle Infos zu dem Angebot 99 Cent für 2 Monate bekommst du unter alpin.de/frei-raus. Manfred, herzlich willkommen bei Frei Raus. Schön, dass wir heute sprechen.
Ja, hallo Christo. Schön, dass ich bei dir sein darf.
Ich war ja gerade in Costa Rica. Ich bin quasi frisch zurückgekommen und jetzt hier wieder in Deutschland. Muss mich erstmal zurechtfinden mit einigem. Ist ja doch eine andere Kultur. Hab großartige Erlebnisse gehabt da drüben. Hab aber auch noch eine offene Rechnung. Und zwar mit dem höchsten Berg Costa Ricas, dem Cerro Chiripo. Da konnte ich ja nicht rauf, weil ich einen Unfall hatte und genäht werden musste, mir das dann leider nicht vergönnt war. Aber du warst doch schon mal da oben am Cerro Chiripo, oder?
Ja, ganz genau. Ich war ja auch schon ganz gespannt, wie es dir ergangen ist, nachdem du das ja angekündigt hattest und wie es eben auch heute nach doch einigen Jahren später auch am Cerro Chiripo ausschaut. Es gab ja damals auch eine kleine Berghütte oben unterhalb des Gipfels.
Da hatte ich sogar eine Nacht schon gebucht, also die scheint es noch zu geben.
Ah, wunderbar, schau. Und genau, die, da haben wir auch übernachtet. Also der Aufstieg ist natürlich in einem Tag sehr schwer zu schaffen. Also es macht absolut Sinn, das auf eine 2-Tages-Etappe aufzuteilen, weil auch an dem Gipfeltag dann auch noch ein langer Abstieg von 2.500 Höhenmeter ansteht. Den könnte man natürlich auch anders organisieren, aber wir haben das damals so gemacht. Und das war einer meiner schwierigsten Abstiege, weil ich auch mein ganzes Gepäck runtertragen musste mit einem schweren Rucksack. Der Chiripo ist, finde ich, für Costa Rica was ganz Besonderes, weil man außerhalb der Regenwaldzone eben zum ersten Mal auch in so einer Hochaltiplano-Atmosphäre ist mit Pampasgras. Man fühlt sich eigentlich wie in Südamerika dort. Und man steht oben auf dem Gipfel, das ist so ein kleiner Felsaufbau und dann hat man diese unglaubliche weite Sicht, im Prinzip fast auf beide Ozeane, Pazifik und Karibik. Und deswegen ist der Chiripo natürlich ein ganz besonderes Ereignis, wenn man den besteigen kann, dass man eben Costa Rica nochmal von einer ganz anderen Perspektive kennenlernt, als man es sowieso schon während der ganzen Reise hatte, mit den Nationalparks und den Küsten und den vielen Naturschutzgebieten, ist es eben nochmal ein buchstäbliches Highlight, der mit doch 3800 Metern Höhe.
Ja, ist doch erstaunlich hoch dann für Costa Rica. Dann hatte ich gar nicht so auf dem Zettel zunächst, dass es dann doch so hoch rausgeht. Und ja klar, eine tolle Sicht, die habe ich mir natürlich auch erhofft. Ob ich sie denn gehabt hätte, das lässt sich jetzt nur spekulieren, weil ich ja nun in der Regenzeit da war und da dann öfter auch ja nicht viel zu sehen ist. Die beste Besteigungszeit, ich weiß nicht, wann du oben warst, ist sicherlich dann der kostarikanische Sommer. Das ist ja so ein bisschen umgedreht immer, für die ist gerade Winter. Wenn hier für uns Sommer ist, also wenn dann da die Trockenzeit ist, glaube ich, die bessere Zeit, da hochzugehen.
Ja, ich war im Januar auf dem Gipfel und da war es natürlich sehr trocken und schön.
Bist du denn immer schon, du hast ja jetzt doch ein gewisses Alter erreicht oder kannst auf einiges zurückblicken, ja, lass mal so sagen, warst du immer schon so abenteuerlustig und bist auf Berge gestiegen und hast entdeckt oder wie hat sich was bei dir entwickelt?
Ja, eigentlich gar nicht so richtig, weil ich komme zwar aus dem Allgäu mit den Bergen vor der Haustür, aber die Berge haben mich damals tatsächlich gar nicht so interessiert, weil ich eigentlich mehr so der klassische Sportler war, also wie Fußballverein, Turnverein, Tischtennis, das war so mein Leben und Berge war eher in meiner Kindheit, frühen Jugend eher so ein bisschen was Langweiliges und ich bin tatsächlich durch Hauser und auch durch die Person Günther Hauser dann zum Bergsteigen und zu den Bergen der Welt gekommen, wo ich dann auch meine Liebe eben zu den großen Bergen der Welt entdeckt habe.
Über Günther Hauser werden wir noch sprechen, aber wie bist du denn überhaupt in Kontakt gekommen mit dem Mann?
Ja, das war natürlich eine sehr besondere Geschichte, weil ich habe tatsächlich nur als Studierender, ich hatte Sozialpädagogik studiert und habe dann während der Semesterpausen eben einen klassischen Studentenjob gemacht bei Hauser als Umzugshelfer. Und während dieser Tage des Umzugs habe ich dann eben mich sozusagen unbewusst beworben, weil ich einer Kollegin gesagt habe, bei euch ist es ja recht chaotisch, ihr braucht doch bestimmt noch Hilfe. Und ich hatte ja vorher eine Wirtschaftsschule gemacht, habe gesagt, ich kann übrigens auch Schreibmaschine schreiben. Und die Kollegin, die ging dann eben zum Günther Hauser und hat ihm das erzählt. Und kurz drauf begegne ich ihm im Gang des Büros. Und ich war ja so ein Hippie, Studentenhippie und mit langen Haaren und Jeans und Flanellhemd. Und dann guckt er mich so von oben und unten an und sagt, und Sie können wirklich Schreibmaschine schreiben? Nachdem ich ihm das bestätigt habe, hat er gesagt, ja, dann bleiben Sie doch mal da. So, und so hat unsere Zusammenarbeit und Beziehung angefangen.
Wer war denn Günther Hauser und was war damals Hauser-Exkursionen?
Ja, Günther Hauser war ja ein Pionier, ein Bergpionier der 50er und 60er Jahre des letzten Jahrhunderts, hat in Peru zum Beispiel 12 Gipfel erst bestiegen, darunter auch den Alpamayo, der heute als einer der schönsten Berge der Welt gilt, hat dann die erste Nachkriegsexpedition des Deutschen Alpenvereins nach Nepal geleitet, zur Ganga Purna, eine Erstbesteigung auch eines 7000ers. Und über diese Beziehungen, die er eben in diesen Ländern geschlossen hat, hat er diese Idee, man könnte ja nicht nur den extremen Expeditionsbergsteigern diese Berge der Welt zugänglich machen, sondern einfach den normalen, damals Alpenvereins Bergwandermitgliedern es auch diese Berge der Welt zeigen. Und so hat er im Alpenverein noch angefangen, eben Programme nach Nepal auch anzubieten für die Mitglieder. Und es kam sehr, sehr gut an. Und dadurch entstand sozusagen die ersten Trekkingreisen, die in Deutschland auch veranstaltet wurden. Und später, nachdem eben der Alpenverein seine Politik eher dahingehend ausgerichtet hat, sagt, wir wollen für die Alpen da sein und nicht für die Berge der Welt, hat er sich eben selbstständig gemacht und Hauser Exkursionen gegründet. Natürlich mit seinen weltweiten Freunden, die er damals schon hatte. Und so hat er angefangen, eben den Trekking-Gedanken nach Deutschland zu bringen, der da ganz neu und innovativ war. Nämlich die Idee war ja eben nicht nur dem normalen Wanderer auch die Berge der Welt zu zeigen, sondern es mit den Menschen vor Ort zu tun und eben nicht, wie es viele Expeditionen ja auch gemacht haben, sehr viel mitgebracht haben an Ausrüstung, an Essen. Das hat er alles aus dem Land bezogen und damit hat er einfach schon, ich sag's mal, die ersten Nachhaltigkeitsschritte auch des Reisens getan. Das war damals sicher, wurde das so nicht genannt. Aber im Prinzip waren da schon die ersten Prinzipien und Grundzüge drin, wie man mit Menschen gemeinsam in einem Land auch Reisen anders machen kann, als wir es eben in den großen Touristenströmen kennen.
Wann war das ungefähr so jahreszahlmäßig, dass wir das mal einordnen können?
Also seine frühen Expeditionen, das ging ja zurück auf 1957, da war die Erstbesteigung des Alpamayo. Die Expedition in Nepal war 67 und seine Firma hatte 1973 gegründet. Und ich bin dann 1980 eben dazugestoßen als Student und dann später eben als sein Assistent, zu dem er mich dann gemacht hat.
Das muss aber dann schnell gegangen sein, oder? Vom Schreibmaschine, Schreiber dann zum Assistenten?
Ja, das ging wirklich sehr schnell und es ist wirklich auch eine besondere Geschichte, weil ich habe tatsächlich im August 1980 dann bei ihm im Büro angefangen zu arbeiten, Tisch an Tisch, und er hat mir so die Unterlagen immer über den Tisch gereicht, was ich machen soll. Ich habe natürlich sehr viel mitgehört, mitbekommen, und ich habe mich immer gewundert, warum er so viel Tempo macht, und er ist ja tatsächlich 9 Monate später tödlich verunglückt beim Bergsteigen in Chile. Jetzt rückblickend würde ich sagen, das war der Crashkurs meines Lebens. Also wie lerne ich ein Unternehmen und Unternehmer sein innerhalb von 9 Monaten? Und irgendwie klang das wie so eine Vorahnung, dass er mir das alles ganz schnell zeigen wollte und musste, damit ich als damals jüngster Mitarbeitender bei Hauser irgendwie den Überblick hatte. Und es ist natürlich eine Betrachtung in die Vergangenheit, aber wenn man mittendrin steckt, sieht man eigentlich nur, jeden Tag kommt was Neues auf den Tisch, und ich dachte mir oft, das schaffe ich nicht, das schaffe ich nicht. Und am nächsten Tag ging es dann wieder weiter.
Als er dann verunglückt ist, war er wahrscheinlich erstmal eine große Lücke, weil das sehr auf ihn zugeschnitten war, auch dieses Unternehmen. Seine Frau war aber auch mit an Bord und ist dann auch mit dir sozusagen in die Bresche gesprungen und hat das dann erstmal so gut es irgendwie ging übernommen.
Ja, genau. Also er war natürlich der Kopf, der Spiritus Rectus, weil er hat die Idee mitgebracht, die Vision mitgebracht und hat damit natürlich alle Mitarbeitenden auch inspiriert und mitgenommen. Also nicht nur im Büro, sondern auch auf der ganzen Welt, auch die Reiseleitenden. Wenn natürlich dieser Kopf über Nacht wegfällt, das kann man, diese Lücke kann man gar nicht schließen. Und wir hatten wirklich auch eine große Krise in der Zeit, weil wir einfach gemerkt haben, er ist in der Form und so schnell gar nicht ersetzbar. Und dann kam aber erst 2 Jahre danach seine Frau mit auch in die Firma. Und die Frau Hauser, die hat einen ganz entscheidenden Punkt gesetzt, nämlich sie hat gesagt, ich bin Lehrerin, ich kenne mich mit Reisen nicht aus, aber ich übernehme jetzt die Verantwortung für diese Firma und für euch, und ihr müsst aber die Arbeit machen, ihr müsst es umsetzen. Und das war der Durchbruch eben in die Zeit nach Günter Hauser. Weil jemand, der eben wirklich gesagt hat, ich will diese Firma, ich will dieses Unternehmen weitererhalten, der hat gefehlt dann. So, und damit konnten wir natürlich arbeiten, und es hat uns total motiviert natürlich, dass wir uns echt reingehängt haben dann, um die Firma jetzt wieder aufzubauen und eben auf neue Wege zu führen und natürlich überhaupt erstmal uns zu orientieren, wohin soll denn die Firma Hauser dann sich entwickeln.
Jetzt kamen wir ja über deine Liebe zu den Bergen, ja, zu dieser zu diesem kurzen Abriss der Firmengeschichte bzw. Entstehungsgeschichte oder der Geschichte, wie du reingekommen bist in dieses Unternehmen. Hat denn deine Liebe zu den Bergen da Feuer gefangen oder war das dann fast so eine Pflicht, die ja du erfüllen musstest als neuer, ja auch, wenn man so sagen kann, einer der Köpfe, ja, oder der Kopf dieses Unternehmens, dass man da auch mal in die Berge muss?
Kann ich jetzt rückblicken gar nicht mehr so genau sagen. Also ich habe tatsächlich erst 1983 bin ich dann zum ersten Mal nach Nepal gereist mit Frau Hauser zusammen und das war meine erste Trekkingtour. Da hat es dann eigentlich angefangen, dass ich gemerkt habe, wie fantastisch die Bergwelt ist, wie toll es auch ist, mit den Menschen gemeinsam, mit den Sherpas unterwegs zu sein. Natürlich auch der tolle Service, den wir dort genießen durften. Also bei den Zelttrekkings gab es eine Waschschüssel in der Früh, es gab Frühstück im Freien. Man wurde umsorgt, also wie ich sage immer, es war wie Hemingway auf Safari. Und das war natürlich für uns wirklich ein ganz besonderes Erlebnis, das gemeinsam zu machen und natürlich die höchsten Berge der Welt sehen zu dürfen, die 8000er. Das hat mich dann schon angefixt und infiziert. Und so ist es dann auch gewachsen, ja. Also, dass ich die Liebe zu den Bergen für mich persönlich entdeckt habe. Und dann kamen natürlich auch Ziele mit rein, wobei ich jetzt nie Bergsteigen als Leistungssport gesehen habe. Also mir ging es nie um Höhe und Schnelligkeit und Erster zu sein, sondern mir ging es wirklich darum, in den Bergen auch sich ein Stück selbst zu finden. Also bei den Trekking-Erkundungen, die ich dann über die Jahre gemacht habe, habe ich dann oft gemerkt, so nach dem zweiten, dritten Trekking-Tag, da hat sich bei mir innerlich was verändert. Also mein ganzes Denken, mein Nachdenken, mein Reflektieren, meine Wahrnehmung auch durch die Natur, mit der Natur, das sind dann plötzlich bei mir Dinge aus, ich sag's mal so ein bisschen aus der Tiefe aufgestiegen, die man halt im Alltag oft gar nicht zulässt oder nicht denken mag. Und da bin ich ja oft auch mit tollen Ideen wieder nach Hause gekommen, weil ich dachte, wow, das muss ich mir gleich aufschreiben, das machen wir jetzt dann. So, und insofern war eben das Bergsteigen und das Trekking für mich immer auch ein Genuss für mich selber, auch natürlich auch eine sportliche Betätigung, aber auch eine echte Reflexionszeit, wo ich mich immer wieder neu auch justieren konnte, auch später dann, als ich die Firma eben übernommen habe, immer zu schauen, wo stehe ich und wo steht die Firma und wie soll es weitergehen.
Das waren jetzt die 80er Jahre, ja, 1983 hast du gesagt, deine erste Tour nach Nepal. Wenn wir nach heute springen, sind es ja gut 40 Jahre, ja, fast 45. Was würdest du sagen, hat sich verändert, wenn wir mal einmal darauf blicken, wie wir reisen, ja, also wie die Gesellschaft heute reist und wie es aber auch bei Hauser ist, wie sich Hauser entwickelt hat, das Angebot von Hauser?
Also grundsätzlich glaube ich, hat sich Reisen natürlich zu einem, insgesamt gesehen jetzt, zu einem Industrieprodukt entwickelt, wo auch heute ja über die Reiseindustrie gesprochen wird. Und das ist eine Entwicklung, die eben auch doch einige negative Folgen mitgezogen hat. Ob das jetzt Müllprobleme sind, Wasserverschmutzung, Overtourism, natürlich die ganze Thema Flugemissionen. Und die Branche hat es doch sehr lange einfach toleriert und hingenommen, als so ist es halt. Wir haben für uns schon damals angefangen, eben umzudenken und sagen, wir müssen eben auch die negativen Auswirkungen des Tourismus und gerade wenn wir in die Natur gehen, haben wir eine besondere Verantwortung, weil die Natur sich nicht so schnell erholt. Und wir eben, wenn wir Bäume zum Beispiel verbrennen beim Lagerfeuer, dann dauert es viel länger, als wenn wir eben dann zum Beispiel unsere Kochgewohnheiten umstellen und haben eben angefangen, dort schon erste Schritte in ökologisches Reisen zu tun, aber auch die Sozialverträglichkeit im Auge zu behalten, was ja eigentlich in der Reiseform von Hauser angelegt ist, nämlich die Sozialverträglichkeit, dass ich mit den Menschen möglichst viel Wertschöpfung in das Land trage und aus dem Land lebe, mit in familiengeführten Unterkünften übernachte, das Essen eben von vor Ort mir besorge, sehr viele Menschen auch mit beschäftige, seien es Guides, seien es auch Träger, seien es Reiseleiter, die wir auch vor Ort ausgebildet haben. Also diese soziale und auch wirtschaftliche Komponente, die heute, wenn man über nachhaltigen Tourismus diskutiert, eine ganz entscheidende Rolle spielt, die ist sozusagen in der Reiseform schon angelegt gewesen. Und ich musste das Ganze einfach jetzt auch ausarbeiten und entwickeln, für die Firma das auch in eine Struktur zu bringen. Und deswegen haben wir zum Beispiel Ende der 80er Jahre schon angefangen, ein erstes Firmenleitbild zu schreiben, wo wir gesagt haben, das sind unsere Prinzipien, nach denen wir arbeiten wollen. Und daran kann man uns auch messen. Also nicht nur schöne Worte und Slogans verkünden, sondern eine messbare Aussage zu machen. Und das ist uns eigentlich geblieben bis heute. Also wir haben sozusagen unsere Nachhaltigkeitsstruktur schon in den 80er Jahren angelegt. Und heute ist die natürlich viel mehr ausgearbeitet und verfeinert worden und natürlich auch öffentlicher geworden, indem wir überprüfbar geworden sind. Wir haben ja 2012, ich mache jetzt einen Sprung, zum ersten Mal auch eine CSR-Zertifizierung von außen vorgenommen. Das heißt, wir wurden von außen durch Auditoren geprüft, ob die Aussagen und die Maßnahmen, die wir auch verkünden, ob wir die auch umsetzen und welche Impacts das Ganze auch hat dann für das Land, für uns, für die Umwelt und welche Maßnahmen wir eben auch ergreifen, damit wir unsere Reisen möglichst sozialverträglich, klimaverträglich auch gestalten. Und daraus haben sich dann wiederum Kriterien entwickelt, die wir unseren Planungen und unserer Reise, unserer Arbeit zugrunde legen.
Nun habt ihr ja viele Fernreisen auch im Angebot. Wenn wir jetzt über Klimaverträglichkeit sprechen, müssen wir natürlich auch darüber sprechen, ob sich da möglicherweise so eine Schere auftut. Ich bin ja auch jemand, der sehr dafür plädiert, vor der Haustür nach dem Abenteuer zu suchen. Und da liegt ja auch sehr, sehr viel Abenteuer. Ich weiß aber genau so, und ich war ja auch deshalb nun gerade eine längere Zeit im Ausland, dass es unglaublich viel einem gibt und einen sich auch verändern lässt, den Horizont erweitern lässt, wenn man mal in eine andere Kultur eintaucht. Ja, also das eine schließt das andere sicherlich auch nicht aus, die eine Reiseform, die andere. Wenn wir aber jetzt für eine längere Zeit oder für wie lange auch immer, das ist ja vielleicht schon ein interessanter Punkt, wenn wir Fernreisen machen, also wenn wir weit weg reisen, wie umweltverträglich kann denn das sein?
Das ist eben ein ganz wichtiger Punkt, weil wie ich dir ja vorhin erzählt habe, ist ja die Hauser-DNA kommt natürlich schon aus dem Fernreisebereich. Obwohl wir inzwischen auch ein sehr umfangreiches Alpinprogramm haben. Das heißt, du kannst bei uns natürlich auch mal ein dreitägiges verlängertes Wochenende zur Zugspitze auch machen oder eine Alpenüberquerung. Also wir suchen auch verstärkt die Nahziele. Aber die Geschichte, die Historie von Hauser kommt einfach aus den fernen Ländern, sei es jetzt in Südamerika, in Peru oder in Ecuador, in Chile oder eben auch in Asien oder auch in Ostafrika, wo wir auch sehr früh angefangen haben, zum Beispiel den Kilimandscharo auch anzubieten. Unsere Antwort oder meine Antwort darauf ist, dass wir eben neben der ökologischen Verantwortung auch eine soziale Verantwortung haben. Und wir schauen müssen, wie kriegen wir das Ganze in eine Balance. Ganz praktisches Kriterium ist die Reisedauer. Also bei uns gibt es keine Fernreise über 3.800 Kilometer Flugstrecke. Das ist so die rote Linie, die nicht mindestens 14 Tage oder 2 Wochen dauert. Das bedeutet, wir schauen, dass wir die Flugemissionen, natürlich machen wir noch mehr dazu, aber dazu gleich, die Flugemissionen in eine Relation zur sozialen Verantwortung und Wertschöpfung in dem Zielland setzen. Dass das Zielland eben eine höhere Wertschöpfung hat in Verbindung zur Entfernung. Warum ich das so wichtig finde, ist, weil wir haben auch in der Politik, aber wir auch in der Wirtschaft, den vielen Ländern gerade des globalen Südens viele Jahrzehnte gepredigt und versprochen, wenn ihr auf die Karte Tourismus setzt, dann habt ihr Zukunft und wir helfen euch, wir bringen euch Gäste. So, also investiert in Infrastruktur, in Hotellerie und so weiter. Und jetzt würden wir hergehen und sagen, jetzt haben wir es uns aber anders überlegt, weil wir jetzt nicht mehr so weit fliegen dürfen und wollen, kommen wir nicht mehr zu euch. Das heißt, wir würden eigentlich ein Versprechen brechen, schon wegen einem wichtigen anderen Thema. Aber es wäre sozial höchst ungerecht, es so zu machen. Und deswegen brauchen wir eine Balance. Für uns ist es das Kriterium der Reisedauer, ein Schlüsselkriterium. Die lokale Wertschöpfung ist das nächste Schlüsselkriterium. Also wie viel Geld bleibt wirklich im Land? Das habe ich vorhin ja schon kurz erzählt, dass das eben bei einer Trekking- und Wanderreise extrem hoch ist. Und dann haben wir aber aus der Klimaschutzsicht uns entschieden, dass wir die Flugemissionen, die natürlich entstehen, und Fliegen ist dreckig, das muss man ganz ehrlich sagen, ausgleichen. Also wir machen Klimaschutzbeiträge für 100% der Flugemissionen und investieren dieses Geld, wird über eine Umweltschutz- oder Klimaschutzorganisation. Wir arbeiten hier mit Atmosphäre in Berlin zusammen in Klimaschutzprojekte investiert, sodass an anderer Stelle auf der Welt eben diese Emissionen nicht entstehen, die wir leider beim Fliegen erzeugen.
Ich finde es ganz interessant. Der Gedanke kommt mir jetzt gerade auch am Beispiel Costa Rica, dass es ja sogar eine Verknüpfung gibt zwischen diesem sozialverträglichen, also vor Ort wirklich für eine Wertschöpfung suchen, als dann auch zum ökologischen, weil es in Costa Rica einfach ja so ist, das habe ich im Podcast schon beschrieben, dass da vor 50 Jahren einfach sehr viel weniger Wald stand und dieses Land eben auf die Karte Ökotourismus ja auch gesetzt hat und gesagt hat, pass auf, wir wollen das hier anders machen bei uns, wir wollen uns anders aufstellen und dafür gesorgt hat, dass da jetzt nicht mehr 25% bewaldet ist, sondern 75% in diesem Land, was ja auch damit zu tun hat mit dem Tourismus. Und dadurch dann einfach wieder in so einem Land, dieses Land einfach sehr viel grüner ist, weil Menschen dorthin kommen, weil Menschen dahin reisen. Und wie diese Rechnung jetzt genau aussieht, kann ich nicht sagen, aber das ist ja ein Gedanke, den man so vielleicht auf den ersten gar nicht hat, auf den ersten Blick oder auf den ersten Moment.
Ganz genau. Und das ist eben das Besondere. Da sprichst du auch zwei wichtige Themen an. Nämlich zum einen wissen wir ja auch gerade aus Costa Rica, dass eben 80% auch der Tourismusbetriebe dort sind kleine und mittelständische Firmen. Das heißt, da wird wirklich den Menschen vor Ort Wertschöpfung gebracht, aber auch Arbeit gebracht, da wird Leben ermöglicht, auch im ländlichen Raum. Das ist der eine Punkt. Und du hast ja in deinem Podcast schon wunderbar ausgeführt, wie konsequent Costa Rica da auch vorgeht, auch im Thema Biodiversität, im Thema auch Energieerzeugung. Das ist ein anderer Aspekt, der eben oft in den Zielgebieten politisch nicht umgesetzt wird oder nicht gewollt wird. Und das ist eigentlich so ein bisschen das große Problem unserer Zeit. Wir sehen es ja auch gerade in Europa wieder, dass nachhaltige Entwicklungen, die auch vorangebracht werden, wir haben den Green Deal in der EU, dass die dann durch wirtschaftliche Veränderungen oder auch politische Veränderungen wieder ausgebremst werden, auch durch Lobbyarbeit. Und das ist eben immer auch ein Wollen. Also will das Land wirklich diesen Weg der Nachhaltigkeit gehen? Ich habe für mich entschieden, dass ich das natürlich so gut es geht auch unterstütze, wenn die Politik das macht. Aber der erste Schritt ist immer bei mir, bei meiner Firma. Also das heißt, wir müssen immer die Verantwortung erst übernehmen und ausüben, damit wir sagen, wir dürfen nicht warten, bis die Politik es tut, sondern wir müssen es tun.
Jetzt hast du gesagt, für dich ist es wichtig, mit deiner Firma auf das zu schauen, was du tun kannst, jenseits der Politik. Was kann denn derjenige, diejenige, die hier zuhört in diesem Podcast, was kann ich tun, was kannst du als Privatperson tun, um dafür ja auch eine Veränderung zu sorgen, beziehungsweise für sich zu sagen, ich reise sinnvoll, ich reise wertstiftend.
Also da gibt es eine ganze Menge. Also wir haben ja mal einen Anti-Slogan entwickelt, der heißt Reise weniger, dafür richtig. Das ist für einen Reiseveranstalter eigentlich komisch. Aber ich glaube eigentlich an diesen Spruch, weil es eben darum geht, den Wert einer Reise wieder zu entdecken. Wir haben ja vorher über die Industrialisierung des Reisens gesprochen, seit den 80er Jahren. Und es heißt eben, Reisen ist auch immer mehr abgewertet worden als Produkt, als ein schnell zu konsumierendes Produkt. Und man muss mindestens dreimal im Jahr verreist sein, sonst kann man nicht mitreden. Und ich glaube, da brauchen wir eine Rückbesinnung unserer Wertewelt, nämlich sagen, eine Reise ist wertvoll. So, das ist mal so die grundsätzliche Gedanke, den sich jeder selber auch stellen kann. Was ist wirklich eine wertvolle Reise für mich? Also das Sammeln von Highlights oder wirklich irgendwo sein. Und das kann man natürlich schon prüfen. Ein Kriterium habe ich ja schon genannt oder mehrere Kriterien, eben die Reisedauer. Also unabhängig, ob ich jetzt organisiert oder alleine reise, dass man wirklich seine Reisedauer entsprechend nach der Entfernung ausrichtet. Was kann ich der lokalen Wertschöpfung beitragen? Und natürlich der dritte Punkt ist, wie verhalte ich mich auch im Land? Trage ich selber auch was bei zum Thema Begegnung, zum Thema Gastfreundschaft? Oder konsumiere ich sozusagen diese Welt wie eine Art Disneyland? Weil ich finde, neben dem, was wir schon besprochen haben, ist nämlich der interkulturelle Begegnungsaustausch ein ganz wichtiger Beitrag in unserer heutigen Zeit auch zur Friedensstiftung. Denn wenn wir fremde Kulturen, fremde Völker, auch fremde Religionen oder andere Religionen kennenlernen, andere Kulturen kennen und schätzen lernen, dann verfallen wir nicht so schnell in diese pauschal populistischen Fallen, Schubladen, die heute ganz schnell aufgemacht werden. Weil ich kann immer sagen, ich kenne da aber jemand in einem arabischen Land oder in einem afrikanischen Land oder in einem asiatischen Land und da habe ich das anders erlebt. Also ich kann mein eigenes Erleben dem entgegensetzen. Das ist auch Nachhaltigkeit. Also das ist eben nicht nur diese Hard Facts, wie weit, wie lang, was konsumiere ich, sondern eben auch, wie mit welcher Haltung reise ich. Bin ich wirklich Gast? Und wir verstehen uns immer als Gast und unsere Partner sind die Gastgeber. In welchen Angeboten wird es mir vermittelt? Wird mir nur der Preis vor die Nase gehalten, was eigentlich in den meisten Portalen ja heute so ist? Oder werden mir auch Werte auch angeboten? Und ich glaube, das ist schon ein Kriterium, wo man einfach mehr drauf schauen kann.
Ja, diese Haltung, auf sich selbst zu schauen, was kann ich tun, was kann ich anders machen und nicht nur darauf zu schauen, was wird mir angeboten von der Politik, aber eben auch dann wieder einen Schritt weiter vielleicht von einem Reiseveranstalter. Ich glaube, die Haltung ist ganz wichtig, dass wir, wenn wir reisen, als Individuum, als Person auch nicht nur darauf schauen, auch wenn der Reiseveranstalter das nicht anbietet, wenn das da nicht drin ist, dann kann ich das nicht machen, sondern wir können ja auch im Rahmen einer solchen Reise, so wie wir es jetzt gerade gemacht haben, es war ja eine self-guided Reise, dann mit einer gewissen Haltung natürlich auch Erlebnisse kreieren, Momente schaffen, die wieder dafür sorgen, dass dieser Austausch stattfindet, dass man noch tiefer eintaucht. Aber das liegt dann am Ende doch immer wieder auch an einem selbst, ne? Wie die eigene Haltung eben ist, mit welcher Haltung man da durch dieses Land läuft.
Das ist natürlich zum einen, wo sich jeder selber reflektieren kann. Und zum anderen ist es aber dann auch die Aufgabe, wenn ich mit einer Gruppe zum Beispiel unterwegs bin oder wie du jetzt self-guided unterwegs bin, das auch vor Ort umzusetzen. Bei einer Gruppe habe ich natürlich noch den Vorteil, dass ich einen einheimischen Reiseleiter dabei habe, der mir sozusagen auch diesen Switch zwischen unserer Kultur und der lokalen Kultur macht und uns hier auch in der Sensibilisierung unterstützen kann, indem er eben jetzt nicht nur die Geschichte des Landes und die Besonderheiten zeigt und uns hinführt, sondern eben auch diese Alltagskultur zeigt, wie leben wir denn in diesem Land. Und das ist auch ein wichtiger Beitrag zum nachhaltigen Verständnis eines Landes. Also wie sind wirklich die Lebensumstände? Und das kann man natürlich idealerweise auch in kleineren Gruppen machen und nicht in großen Gruppen. Also unsere Gruppen sind maximal mit 12 Teilnehmern unterwegs, weil es eben, wir die Erfahrung gemacht haben, dass das einfach viel mehr Intensität und Nähe zu dem Land auch ermöglicht als in einer größeren Gruppe.
Jetzt haben wir vorhin gesprochen über Costa Rica als so ein positives Beispiel, ja, für den Ökotourismus und auch von der Politik unterstützten Ökotourismus, sozialverträglichen Tourismus. Gibt es andere Länder? Ich meine, du kennst dich ja wie kein Zweiter, würde ich sagen, aus in der Reisebranche. Andere Länder, die da ähnlich sind, die ähnliche Ansätze haben?
Also es gibt ganz viele Länder, da kann ich jetzt gar nicht ein einzelnes hervorheben, aber die es inzwischen verstanden haben und es wollen. Also es, glaube ich, kann man wirklich sagen, es tut sich auch in den Zielgebieten sehr viel, das Verständnis, wir können nicht einfach Tourismus unreguliert oder einfach so laufen lassen, wir brauchen ein Konzept. Und die ganzen touristischen Konzepte, die auch in den Ländern entwickelt werden, die tragen ganz stark auch Nachhaltigkeitsaspekte in sich, weil eben auch vor Ort gemerkt wird, wenn Tourismus nicht irgendwann kippen soll zu einem Feindbild, also wir kennen die Bilder aus dem Fernsehen, wo Menschen gegen Touristen auf die Straße gehen und sagen, wir wollen euch nicht mehr. Und wenn wir das in Zukunft verändern wollen, dann brauchen auch die Zielgebiete Konzepte, Steuerung, wie sie eben Tourismus auch zulassen und wo sie aber auch Grenzen setzen, was eben nicht mehr geht. Insofern glaube ich schon, dass wir in einem Wandel sind. Leuchttürme wie Costa Rica spielen da natürlich eine wichtige Rolle, nämlich auch die Aussage, es funktioniert. Also es wird ja oft dann auch kritisiert, dass man sagt, naja, Nachhaltigkeit ist ja nett, aber es bringt doch wirtschaftlich nichts und das ist doch eigentlich kein echter wirtschaftlicher Treiber. Und es braucht eben Projekte und Länder, die das Gegenteil beweisen. Und wir haben ja auch in Nepal zum Beispiel ein Pilotprojekt gestartet, wo wir nach dem Erdbeben in 2015 den Wiederaufbau der zerstörten Lodges unterstützt haben, eben auch mit nachhaltigem Equipment und erneuerbaren Energien, auch gemeinsam mit Atmosphäre zusammen und eben dann Muster-Tracks aufgebaut haben, wo wir gesagt haben, so kann Trekking auch in Zukunft weiterentwickelt werden aus diesen 80er-Jahre Pionierzeiten eben jetzt in die Zukunft. Also das heißt, in den Bergregionen Nepals zum Beispiel wird kaum noch im Zelt geschlafen, sondern in Lodges und die sind zum Teil schon sehr komfortabel. Und unser Ziel ist natürlich, dass die Lodges nicht nur komfortabel sind, sondern auch erneuerbar und Energien optimiert arbeiten, sodass eben das ganze Thema Müll- und Wassermanagement, Energieversorgung, Solar, Thermie und Photovoltaik, dass das alles auch dort in den Bergregionen umgesetzt wird und damit eben der Bergtourismus eine Zukunft bekommt und eben sich nicht selber sozusagen zerstört durch Wasserverschmutzung, Müll oder auch durch Abholzung.
Gibt es weitere Beispiele? Also ich habe neulich gehört in Island. Island führt jetzt höhere Steuern ein, glaube ich, für Hotelübernachtungen. Aber was davon nicht betroffen ist, sind dann die Leute, die mit einem Camper unterwegs sind, glaube ich. Also da vielleicht auch so eine kleine Steuerung in eine Richtung. Gibt's Beispiele, die du kennst, wo sich da gerade was wandelt? Weitere?
Natürlich sind Gebühren, es gibt ja auch inzwischen die Einfahrtsverbote für Kreuzfahrtschiffe in Venedig oder eben Reduktionen auch von Ankünften von Kreuzfahrtschiffen. Solche Dinge, die sind natürlich schon wichtig, um einfach auch ein Stück weit den Massentourismus zu lenken. Aber ich glaube, jetzt im nachhaltigen Tourismus, da geht es eher darum, Naturräume auch zu schützen und so zu erschließen und natürlich auch zu regulieren, dass eben gewisse Grenzen nicht überschritten werden. Zum Beispiel auch der Track in Peru nach Machu Picchu, der ist inzwischen reguliert auf eine Tageshöchstgrenze, sodass eben auch die Natur nicht überbelastet wird. Und solche Regularien, die kommen mehr und mehr, was natürlich auch leider wieder eine größere Bürokratie nach sich zieht.
Da sind wir wieder beim Cerro Chiripo. Nein, weil ich brauchte auch eine Genehmigung, eine Permission sozusagen, ein Permit, um den zu besteigen, was ja auch völlig in Ordnung ist. Wie alle Nationalparks in Costa Rica, also fast alle, haben auch eine Zugangsbeschränkung, beziehungsweise man muss sich immer anmelden, auch registrieren, wenn man dort rein möchte und auch eben für den Nationalpark, in dem der Cerro Chiripo liegt. Aber das war gerade beim Stichwort bürokratischer Aufwand sehr mühsam, weil ich das gemacht hatte und dann auch meine Unterkunft gebucht hatte in dieser Hütte kurz unter dem Gipfel. Und dann wollte ich das aber um einen Tag vorziehen, weil das aus unseren reiseplantechnischen Gründen nicht anders ging. Aber es war nicht möglich, das einfach zu verlegen, sondern ich konnte es nicht stornieren, weil ich habe das Geld nicht wiederbekommen. Ich habe dann irgendwann einfach nochmal für den zweiten Tag gebucht und nochmal bezahlt und nochmal die Hütte bezahlt, weil es nicht ging, diese Nacht zu verschieben von einem auf den anderen Tag. Am Ende habe ich ja dann gar nichts gemacht und auch nichts wiederbekommen und 2 Tage bezahlt. Blöd gewesen, Schicksal gewesen, das ist ja auch in Ordnung. Aber es war unfassbar schwierig. Ich habe sehr viele E-Mails geschrieben, das zu organisieren. Aber gut, es ist dort sehr, sehr reguliert und das zieht es dann eben manchmal nach sich. Ja.
Ja, aber auch da denke ich, würde ich mir auch natürlich wünschen, dass wir jetzt das nicht konterkarieren, indem wir sagen, nachhaltige Steuerung und ist absolut gut und wichtig, aber es darf eben nicht dieses bürokratische Monster dann entstehen. Was manchmal halt auch nicht nachvollziehbar ist, warum, wer, wem, wie viele Permits dann ausgibt und solche Dinge, das schafft dann eigentlich wieder so ein böses Blut einfach. Ich habe aber noch ein Beispiel, an das man vielleicht gar nicht so schnell denkt. Ein Land, an das, wo man jetzt nicht unbedingt an Nachhaltigkeit denkt, nämlich Brasilien. Brasilien ist ja stark in den Schlagzeilen mit der Abholzung im Amazonasgebiet. Aber es gibt eine der größten Bewegungen weltweit, der sogenannten Green Destinations, ist in Brasilien. Und ich durfte da sein vor 2 Jahren und einige dieser Destinations besuchen. Also das bedeutet, Regionen, Landkreise, Kommunen machen sich auf den Weg, um ihre Region mit allen Anbietern zu zertifizieren und zu sagen, die Angebote, die wir haben, die sind nachhaltig. Seien es Transporte, Infrastruktur, Unterkünfte, auch Parks, Besuchersteuerung. Und das ist eine ganz starke Bewegung, die in Brasilien, fand ich, sehr vorbildhaft gelebt wird. Und das hat mich tief beeindruckt, dass man das in einem Land, das jetzt vom Image her da nicht so weit vorne steht, eben wirklich gelebt wird auch. Das sind Sachen, glaube ich, die man noch viel mehr auch in die Öffentlichkeit bringen sollte.
Du wirst sicherlich noch viele Reisen machen in deinem Leben, wünsche ich dir zumindest. Wenn du nur noch eine machen könntest und dürftest, wohin würdest du dann reisen?
Das ist eine fast unlösbare Frage. Das kann ich dir tatsächlich gar nicht beantworten. Weil ich durfte ja zum Glück schon gut 90 Ländern erleben, weil es gibt ja 193 Länder, die ich noch bereisen möchte und wo ich auch hoffe, dass ich die bald in Angriff nehmen kann und natürlich noch viel mehr auch Neuland entdecken kann.
Voraussichtlich wirst du bald ein bisschen mehr Zeit haben, richtig? Zum Reisen.
Ja, genau. Ich habe ja letztes Jahr die Firma an Studiosus Reisen übergeben und verkauft und werde jetzt Ende diesen Jahres dann aufhören, operativ als Geschäftsführer zu arbeiten. Und danach gehe ich natürlich von einem größeren Freiraum aus, den ich dann natürlich auch anders nutzen kann als bisher.
Welches Land, also du hast gesagt, du hast viele schon gesehen, ich mache nochmal einen Anlauf. In welches würdest du nochmal, wenn du in eins nochmal darfst?
Ich bin ein großer Fan von Ostafrika.
Was noch kein Land ist, aber...
Ja, also Tansania natürlich ist so mein Favorite, wo ich einfach, unheimlich die Atmosphäre, die Menschen, natürlich den Kilimandscharo, auf dem ich auch schon 2-mal steigen durfte, bewundere. Aber für mich ist die Region insgesamt interessant, weil... Die Grenzen sind ja auch ein Stück weit künstlich gezogen. Insofern ist es natürlich für mich eher die Region Ostafrika. Und da fällt mir doch noch ein Land ein, wo ich unbedingt noch hin möchte. Das ist nämlich Malawi. dann unterhalb des ostafrikanischen Raumes. Da möchte ich unbedingt noch hin. Das ist ein Land, von dem ich schon sehr viel gehört und gelesen habe, aber noch nicht dort war. Und das muss auch aus den Berichten, die ich kenne, muss es auch ein sehr besonderes Land von natürlich landschaftlicher Vielfalt sein, auch Safari-Möglichkeiten, aber vor allem auch menschlichen Begegnungen, die mir immer wieder berichtet wurden, wie besonders der Umgang untereinander und miteinander war.
Da wünsche ich dir, dass das bald soweit ist, dass du nach Malawi kannst und wünsche dir da natürlich ganz viele tolle neue Eindrücke, aber auch vor der Haustür und überall, wo du sonst unterwegs bist. Vielen Dank, Manfred, für das Gespräch. Das war sehr interessant und ich wünsche dir alles Gute.
Vielen Dank, Christo. Das wünsche ich dir auch. Alles Gute weiterhin.
Ja, ich habe für mich nochmal einiges mitgenommen aus diesem Gespräch und hoffe natürlich, dass es dir ähnlich geht. Nächsten Dienstag gibt es die nächste Folge von Frei Raus und ab sofort kommt auch sonntags wieder der Frei Raus Newsletter, der diesen Podcast begleitet. Solltest du das noch nicht getan haben, abonniere den gerne unter christoförster.com/frei-raus. Wenn du deine persönliche Meinung zu den Themen aus der heutigen Folge teilen möchtest, dann tu das gerne. Vielleicht gibt es dort, wo du den Podcast hörst, eine Kommentarfunktion, dann ist das eine Möglichkeit. Ansonsten über Instagram, über E-Mail, über WhatsApp. Die WhatsApp-Nummer, über die das möglich ist, die findest du dort, wo du auch den Newsletter abonnieren kannst. Unter christoförster.com/frei-raus. Ich schaffe es nicht immer direkt, auf diese WhatsApp-Nachrichten zu antworten, lese mir die aber alle irgendwann durch, beziehungsweise höre sie mir an, sehe sie mir an und dann gibt es irgendwann eine Antwort. Gerade in den letzten Wochen jetzt in Costa Rica ist da viel liegen geblieben, das werde ich jetzt nacharbeiten. Das nur zur Info für alle diejenigen, die möglicherweise noch keine persönliche Antwort bekommen haben. Ich freue mich, von dir zu hören oder zu lesen. Und vor allen Dingen, wenn wir uns dann nächsten Dienstag zur nächsten Folge wiederhören. Bis dahin wünsche ich dir eine gute Zeit. Smile.